Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Wir sprechen heute über das erste bedeutende Prosawerk der deutschen Sprache. Und wenn ihr jetzt denkt, was ist denn los mit denen? Eine Stunde Literatur jetzt statt eine Stunde History? Nee. Das erste bedeutende Prosawerk der deutschen Sprache ist nichts Literarisches, sondern ein Buch über das Recht. Das wichtigste Rechtsbuch des Mittelalters, der Sachsenspiegel, verfasst in mittelniederdeutscher Sprache, also für die allermeisten von uns heute wahrscheinlich unlesbar. Trotzdem kann man den Sachsenspiegel heute noch kaufen, in neu, in gebraucht, in allen möglichen Preisklassen. Dieses historische Rechtsbuch ist also offensichtlich heute auch noch von Interesse. Wer hat dieses Werk verfasst? Warum ist das überhaupt so ein bedeutendes Buch? Und was steht da eigentlich drin, was vielleicht auch für uns heute noch wichtig ist? Das wollen wir besprechen in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
So, bevor es losgeht, kleiner Hinweis, wir touren wieder durchs Land. Wir kommen am 15. Mai nach Kiel und werden dort sprechen über die Veröffentlichung von Mein Kampf. Ihr könnt euch anmelden zu dieser Veranstaltung unter deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns natürlich.
Und ich freue mich auch, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich mit einer Stunde History mal Open Air auftreten könnte. Das wird aber passieren, und zwar am 14. Juni beim berühmten Krämerbrückenfest in Erfurt. Da werden wir reden über die Via Regia, ein mittelalterliches Handelsstraßennetz, das unter anderem eben auch an dieser Krämerbrücke vorbeiführte. Kommt vorbei, Anmeldung ist nicht notwendig, es gibt genügend Plätze, Open Air, und bringt bitte schönes Wetter mit.
Ja. Kommen wir zurück zum Sachsenspiegel. Der wurde 1220 aufgeschrieben und veröffentlicht von Eike von Ripkow. Aber es hat ja auch schon vor dieser Zeit Rechtsnormen oder Gesetze gegeben. Wie sah das aus im Heiligen Römischen Reich zu der Zeit?
Naja, es sah genau so aus wie die geopolitische Lage insgesamt. Im Heiligen Römischen Reich waren sehr viele, teilweise sehr kleine, germanische Stämme und Völker integriert. Und jeder dieser Stämme hatte tradierte Rechtsnormen. Teilweise waren die einige hundert Jahre alt. Zum Beispiel die Lex Salica, aufgeschrieben um 500. Das Lex Burgundi, aufgeschrieben im 9. Jahrhundert. Also, es gab mehrere Rechte, aber kein einheitliches Recht für germanische Völker und deren Nachfolgereiche. Stattdessen gab es eine für die damalige Bevölkerung nahezu unüberschaubare Menge an Landes- und Ortsrechten, an sogenannten Landfrieden. Die Städte hatten ihren Bürgern eigene Rechtsbücher erlassen seit dem 10. Jahrhundert. Da gab es vor allem Privilegien, die eine Stadt von der anderen Stadt unterschied. Dazu kam noch, dass teilweise auch das alte römische Recht Anwendung gefunden hat.
Also es gab Recht, das heißt, es wurde dann natürlich auch Recht gesprochen. Wie denn?
Das war meistens, ehrlich gesagt, mündlich. Und auch die alten Rechte, die waren mündlich überliefert. Man nennt sowas heute Gewohnheitsrecht, nach dem Motto, das haben wir ja immer schon so gemacht. Aber diese Rechtsnormen, dieses Gewohnheitsrecht, das war nicht systematisch erfasst. Die Rechtsnormen waren teilweise einer willkürlichen Auslegung ausgesetzt. Es gab keine professionellen Juristen. Das Recht wurde also von Laien gesprochen. Dorfälteste waren das oder die Anführer eines Stammes. Die erste Universität in Europa entstand im Jahr 1088 in Bologna. Jedenfalls sagen das so die Annalen der Universität. Und dort war Jura das erste und wichtigste Fach. Also begann rund 100 Jahre vor der Veröffentlichung des Sachsenspiegels die professionelle Juristerei in Europa.
Aber du hast ja gerade gesagt, es gab bis dahin das Gewohnheitsrecht und das hat auch einigermaßen geklappt damit. Warum ist denn dann überhaupt die Notwendigkeit entstanden, dieses Recht doch mal aufzuschreiben?
Naja, also öffentlich gemachtes und damit auch aufgeschriebenes Recht gab es schon immer. Auf dem Forum Romanum im alten Rom standen im 5. Jahrhundert vor Christus 12 große Tafeln. Darauf war das sogenannte 12-Tafel-Gesetz verewigt. Jeder konnte die Gesetze sehen und die Strafen, wenn man dagegen verstößt. Man kann den Zusammenhang zu diesem antiken Rechtsgrundsatz heute noch sehen, und zwar am Reichsgerichtsgebäude in Leipzig im Giebel. Eine in Stein gehauene Darstellung des 12-Tafel-Gesetzes ist dort zu sehen. Der Sachsenspiegel, um den es heute geht, das ist auch so eine Veröffentlichung, aber er formuliert auch noch Rechtsgrundsätze und Prinzipien der Rechtsprechung, und er ist in niederdeutscher Sprache verfasst, und das war etwas Neues.
Wer hat denn überhaupt den Sachsen-Spiegel verfasst?
Also über den werden wir natürlich gleich noch mehr hören, aber ein paar Dinge vorweg. Er hieß Eike von Repko, geboren Ende des 12. Jahrhunderts. So ganz genau wann, weiß man es nicht. Er wurde als Jugendlicher sehr gut ausgebildet. Das erkennt man an der korrekten Grammatik des Sachsen-Spiegels. Und sein Lebenswerk ist die Aufzeichnung des Rechts der Sachsen, was es bis dahin eben nicht gab.
Also Eike von Repko, den Namen, den wollen wir uns jetzt schon mal merken. Auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Jetzt gucken wir uns mal sein Werk erstmal an. Sandra Döther über das wichtigste Rechtsbuch des Mittelalters, den Sachsenspiegel.
Finger weg, das sind meine Birnen.
Nein, das sind meine. Das ist Diebstahl.
Die Birnen lagen auf meinem Boden.
Sie sind von meinem Baum. Und da, wo ich herkomme, spricht man sie mir zu.
Du bist aber nicht mehr da, wo du herkommst, auch wenn das nur über die zwei Hügel da hinten drüber ist. Hier wird unser Recht gesprochen. Und das sagt schon seit den Zeiten meiner Ur-Ur-Ur-Urahnen die Birne, der Apfel, die Pflaume, die von Nachbarsgarten auf meinen Boden fällt, gehört mir. Basta!
Du kannst mir viel erzählen. Ich werde zum den Schultheiß fragen. Noch besser, ich gehe gleich zum Fürsten. Was sag ich? Zum Grafen!
Fräulein Weber, bitte macht mir so schnell wie möglich einen Termin mit Eike von Repko. Er soll umgehend zu mir auf die Burg kommen. Ja, umgehend. Danke.
Mein Herr, ihr habt mich gerufen, da bin ich.
Gut, dass ihr da seid. Setzt euch, mein Freund.
Sehr wohl, Graf Heuer von Falkenstein.
Es ist so. Ich habe genug von diesem ewigen Zank unten im Dorf. Und auch im Dorf hinter den zwei Hügeln.
Ja.
Und den Dörfern hier überall in Sachsen.
Ja, ja.
Das geht so nicht weiter.
Was gedenkt ihr zu tun?
Mein Gedanke ist eher, dass ihr etwas tun werdet.
Was genau meint ihr?
Ihr seid mit vielen adligen Herren gereist. Ihr kennt das höfische Leben in vielen verschiedenen Gegenden. Ihr kennt die Bauern.
Ja, ja.
Und ihr seid des Schreibens mächtig.
Nun ja, hier und da hapert es mit der Grammatik.
Sei's drum. Ihr habt mich bei Verhandlungen und an Gerichtstagen begleitet.
Mhm.
Meine Bitte, nein, mein Auftrag lautet, sammelt alles, was euch draußen in der Welt an Recht begegnet.
Wie? Alles?
Ja, alles. Was für Verträge werden gemacht? Wird jemand bestraft, wenn er aus Versehen einen Bierkrug aus der Taverne mitnimmt?
Mhm.
Was gilt, wenn die Frau ihren Mann in einem anderen Bett findet?
Mhm.
Und um Himmels Willen, wem gehören die Birnen, die vom Baum fallen?
Ja, ja.
Es sollen sich endlich alle nach denselben Regeln richten. Und dafür müssen sie aufgeschrieben werden.
Das ist eine übergroße Aufgabe, mein Herr.
Ich weiß. Ihr seid derjenige, der es schaffen kann.
In welcher Sprache soll es geschrieben sein?
Nun, ich dachte nicht in Latein. Schreibt es in Niederdeutsch. Und bitte nicht in Versform.
Und soll es nur Text sein oder auch mit Bildern? Ich kenne da eine gute Grafikerin.
Gute Idee. Ja, warum nicht?
Wie ihr schon sagtet, das Recht wird überall anders ausgelegt. Ich muss daraus ein einheitliches machen. Wie viel Zeit habe ich für diese umfängliche Aufgabe?
Also, das wird schon ein erkleckliches Weilchen dauern. 10 Jahre? Wenn Ihr Werk so um 1230 fertig wäre, was meint Ihr?
10 Jahre? Nun gut, ich tue, was ich kann.
Guter Mann, dann lasst uns darauf anstoßen, dass Ihr, Eike von Repko, das erste deutsche Rechtsbuch schreiben werdet. Ich kann es kaum erwarten.
Zum Wohl!
Ja, Fräulein Weber? Eike von Repko ist eingetroffen? Wunderbar. Bringt ihn doch bitte herein. Eike von Repko. Welch Freude. Was bringt ihr mir?
Nun, mein Herr, seid gegrüßt. Es sind nun doch ein paar Jahre mehr geworden.
Egal. Zeigt her.
Seht her. So haben wir es gemacht. Die Grafikerin und meine Wenigkeit. Schaut, hier schreibe ich darüber, wie ihr Lehnsherren mit euren Vasallen den Vertrag schließt.
Ah, da sieht man, wie der Vasall seine Hände in die des Lehnsherren legt.
Genau. Und hier seht ihr, wie die verschiedenen Fürsten dem König die Treue schwören. Und hier steht der Name des Buchs. Spiegel der Sachsen-Salditz-Buch sind genannt. Wände der Sachsenrecht ist hier anbekannt, als an einem Spiegel der Frauen ihre Antlitz schauen.
Moment, das versteht ja kein Mensch. Ich gebe das mal eben bei ChatGPT ein. Spiegel der Sachsen, 30 Buch, genannt Sachsen. So.
Spiegel der Sachsen soll dieses Buch genannt sein.
Prima.
Weil das sächsische Recht hier bekannt gemacht wird.
Aha.
So wie in einem Spiegel die Frauen ihr Antlitz betrachten.
Was ist aber jetzt mit den Birnen?
Schaut, hier steht es. Das Obst gehört dem, bei dem es auf den Boden fällt.
Na Gott sei Dank. Dann wäre das ein für alle Mal geklärt.
Sandra Döther war das über den Sachsenspiegel und den Namen, den haben wir ja jetzt schon mehrfach gehört, Eike von Repko, das ist der Verfasser dieses Werks und über den wollen wir jetzt etwas mehr erfahren. Professor Hiram Kümper ist Mittelalterexperte und hat sich intensiv mit Eike von Repko befasst. Hallo Herr Kümper.
Hallo, schön bei Ihnen zu sein.
Herr Kümper, ich habe mich bei dem Namen Eike von Repko gefragt, ob das ein Adliger war.
Ja, das von legt das so ein bisschen nahe. Tatsächlich ist es aber im späten Mittelalter ein bisschen komplexer. Da gibt es eine ganz besondere Schicht von Funktionsträgern, die diesen kleinen Artikel von tragen, sogenannte Ministeriale. Und vermutlich, und ich muss leider sagen, vermutlich war er eher einer von denen. Adelig im engeren Sinne war er jedenfalls sicher nicht.
Was wissen wir denn ansonsten über ihn? Wo kam er her? Wo ist er aufgewachsen? Wo hat er gelebt?
Der beste Hinweis ist erstmal sein Name selber. Ne? Das ist Repko, Reppichau. Den Ort gibt es auch heute noch. Das liegt so zwischen Dessau und Aachen, also im Grunde irgendwie südlich von Magdeburg. Da kommt er her.
Mhm.
Historisch belegt ist er uns tatsächlich auch, allerdings in nur 6 einzelnen Urkunden. Die stammen alle auch aus diesem Raum, das ist also aus dem Anhaltischen, das ist schon mal ganz gut, weil es dann sozusagen übereinkommt mit dem, was er über sich selber in seinem Rechtsbuch sagt. Aber aus diesen paar Fragmenten, naja, das ist im Grunde alles, was wir über ihn sagen können. Wir können nachweisen, dass es ihn gab im frühen 13. Jahrhundert. Wir können nachweisen, dass er im Umfeld der lokalen Adligen, aber wohl nicht selber adelig aktiv war, als Funktionsträger im Rechtswesen. Aber viel mehr, ganz ehrlich, können wir über ihn eigentlich nicht sagen.
Also Sie sagen Funktionsträger im Rechtswesen. Das heißt, es ist mehr als nur Interesse am Recht gewesen, sondern er hat sich auch irgendwie beruflich oder als Funktionsträger, wie Sie sagen, mit dem Recht befasst. Wissen Sie da noch ein bisschen mehr drüber?
Er taucht in diesen Urkunden als Zeuge auf. Das sagt erstmal gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Da mittelalterliche Urkunden, die hören häufig auf mit langen oder nicht ganz so langen Reihen von Zeugen. Die aber, das sind erstmal nur Namensreihen, aber die können sehr aussagekräftig sein. Und wenn man seine Urkunde bezeugt, gerade als Nichtadeliger, dann ist man häufig an diesem Rechtsgeschäft irgendwie beteiligt. Und nun hat er schlicht und ergreifend ein größeres Rechtsbuch verfasst.
Hm.
Er selber sagt ja auch, er möchte das Recht der Sachsen spiegeln. Also das heißt, er zeigt selber, dass er eine gewisse Expertise darin hat. Aber sein Rechtsbuch ist letztendlich das erste, das uns dieses Rechtswesen überhaupt in umfassender Weise schriftlich überliefert. Insofern nimmt er selber so eine Schlüsselfunktion ein. So eine, ne?
Ja, wie ist er denn tatsächlich dazu gekommen, den Sachsenspiegel zu verfassen? Das ist ja auch ein sehr umfangreiches Werk.
Darüber gibt er Auskunft in der Präfatio, also in der Vorrede des Sachsenspiegels, also in seinem Werk selber, das ist ganz interessant. Und da sagt er, dass sein Herr, das ist ein Herr Hoja von Falkenstein, dass dieser Hoja also ihn dazu angeregt hat. Das ist ganz interessant, denn das gibt uns auch wieder einen Hinweis darauf, dass dieser Eike ein Herr hatte, also genau zu so einer eigentlich abhängigen Funktionselite gehört hat, die irgendwie für Adlige gearbeitet hat. Und eben für diesen Hoja von Falkenstein, der hat das angeregt. Mehr können wir eigentlich darüber gar nicht sagen.
Wissen Sie dann etwas darüber, ob er den Sachsenspiegel, der Eike von Repko jetzt, ob er den tatsächlich alleine verfasst hat?
Das wissen wir nicht. Also man kann sich zweierlei Dinge vorstellen, dass er mit anderen Menschen gesprochen hat. Was er, wenn er sagt, er will sozusagen das gelebte sächsische Recht aufzeichnen, nicht ganz untypisch wäre. Aber man würde im Mittelalter erwarten, dass man das dann auch sagt, weil das wirklich eine Autoritätsfigur ist. Ich habe mit Menschen geredet und das tut er nicht.
Hm.
Und das andere ist, er hat ganz offensichtlich Quellen benutzt, schriftliche Quellen. Die gibt er nicht an, aber auch das ist nicht ehrenrührig im Mittelalter. Heute würden wir das ein Plagiat nennen.
Ja.
Er gibt die ganz selten, also er gibt die hier und da, aber ganz, 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 ganz selten. Aber das tut man auch im Mittelalter typischerweise nicht. Ist aber ganz interessant für seine soziale Herkunft, weil das heißt, er muss irgendwann Zugriff auf Bücher gehabt haben.
Ja, er muss belesen gewesen sein, ne?
Genau. Genau, und in dem Raum ist das so selbstverständlich nicht. Deshalb kann man immer mal wieder darüber spekulieren, ob er auch irgendwas mit Magdeburg zu tun hatte, ob er da vielleicht irgendwie an der Schule war, ne, an der Kathedralschule, man weiß es nicht. Aber genau dieser sozusagen das ganz viel über Eike muss man aus seinem Werk, und zwar indizienhaft, herausziehen. deshalb kann man auch so viel Sachsenspiegelforschung machen, weil man ganz viele Dinge immer wieder neu diskutieren kann.
Ja, aber dann lassen Sie uns doch mal über den Sinn des Sachsenspiegels sprechen. Was wollte denn Eike von Rebko mit diesem Werk überhaupt bezwecken?
Das sagt er in einer anderen Vorrede, das Buch hat ja mehrere, in der Reimvorrede so schön. Er sagt, er will das Recht der Sachsen bespiegeln. Und zwar, ne, er will es zeigen, so wie die Frauen ihr Antlitz im Spiegel beschauen. Und das heißt, er will wirklich sozusagen dem Rechtswesen einen Spiegel vorhalten. Und dann kann man sehen, wie funktioniert eigentlich Recht im Lande der Sachsen, muss man ja auch sagen. Das ist, da geht es nicht um das heutige Bundesland oder die beiden Bundesländer, die Sachsen im Namen tragen, sondern das geht wirklich um ein großes Rechtsgebiet, das Sächsische. Hm. Das will er aufzeichnen, weil es das bisher gar nicht gibt. Das ist eine Aufzeichnung vom sächsischen Recht.
Herr Kümper, ich habe zufällig gestern entdeckt, man kann den Sachsenspiegel tatsächlich noch kaufen. Man kann den bei Amazon bestellen, dieses Buch. Ne? Das heißt, irgendwer, wenn die das im Angebot haben, dann gibt es ja durchaus heutzutage noch ein Interesse an diesem Werk. Gibt es denn auch heutzutage noch ein Interesse an dem Verfasser? Also wird irgendwo noch an Eike von Rebko erinnert?
Ja doch, also in seinem Heimatort in Reppichau ohnehin, da gibt es also ein ganz interessantes Kunstprojekt, das also einzelne Figuren aus den 4 wunderschönen Bilderhandschriften dann sozusagen 3D in die Fläche setzt. Es gibt eine ganze Reihe von Eike von Rebko Denkmälern, die sind älter, die sind nicht aus unserer Zeit, die sind deutlich älter. Zum gewissen Teil, größten Teil würde ich sogar sagen, wenn ich mich recht erinnere, aus der Zeit des Nationalsozialismus. Aber die stehen natürlich schon noch in der Fläche. Ne? Also in Magdeburg kann man direkt gegenüber vom Innenministerium ein Eike von Rebko-Denkmal sehen. Das ist 1938 aufgestellt worden, ne? Zum ersten Treffen des Nationalsozialistischen Rechtsfahrerbundes. Für die Nazis war das eine ganz wichtige Gestalt, weil er eben als erster nicht nur das sächsische, sondern in ihrer Wahrnehmung das deutsche Recht aufgezeichnet hat.
Professor Hiram Kümper ist Mittelalterexperte und er hat sich intensiv mit Eike von Rebko befasst. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Kümper.
Ich danke Ihnen.
Matthias, der Sachsenspiegel ist auf das Jahr 1220 datiert. Kurz vorher, da hatte der englische König Johann ohne Land, über den wir übrigens auch schon mal eine ganze Folge gemacht haben, die Magna Carta unterzeichnet. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
Naja, also man kann beides nicht so ohne weiteres vergleichen. Die Magna Carta, die war eine Königsurkunde. Der Sachsenspiegel, ein Prosa-Text eines Rechtskundigen. Die Magna Carta regelte die Rechte einer bestimmten Gruppe, also der Earls und Lords, also der Adligen auf der Insel. Der Sachsenspiegel fasste Rechtsbestimmungen zusammen, die es schon gab, und er legte damit die Basis einer einheitlichen Rechtsprechung erst in Sachsen und dann auch noch anderswo. Insofern sind beide Texte also nicht zu vergleichen. Andererseits ist die Magna Carta einer der wichtigsten Urkunden der modernen Demokratie und der Menschenrechte. Und der Sachsenspiegel ist ein Meilenstein in der modernen Rechtsprechung.
So, dann wollen wir jetzt aber wirklich mal wissen, was steht da eigentlich ganz genau drin. Das kläre ich jetzt mit Professor Ulrike Müßig. Sie ist Rechtswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Europäische Rechtsgeschichte. Hallo Frau Müßig.
Hallo Frau Orbach, grüß Sie.
Frau Müßig, was steht denn eigentlich drin im Sachsenspiegel?
Ja, der Sachsenspiegel ist eigentlich das älteste Rechtsbuch in der deutschen Sprache, ganz konkret in der niederdeutschen Sprache, also Spiegel der Sassen, und hat 2 Teile, einen Landrechtteil und einen Lehnsrechtteil. Und ganz einfach gesagt könnte man sagen, der Landrechtsteil betrifft das Recht der ländlichen Bevölkerung und der Lehnsrechtteil ist das Standesrecht der Ritter.
Und wie umfangreich ist dieses Werk eigentlich? Ist das ein dickes Buch?
Das ist ein relativ dickes Buch. Also dieser Landrechtsteil, der erste Teil, ist nach der Vulgatversion, also der im 14. Jahrhundert dann gemeingebräuchlichen Version, die ja auch diesen wunderschönen 4 Bilderhandschriften zugrunde liegt, in 3 Bücher eingeteilt. Und jedes Buch hat also 1971 Artikel, das erste, das zweite 72, das dritte sogar 91. Der Lehnsrechtteil, das wären nochmal 78 Artikel ohne Buchbegleitung. Also wenn wir das zusammenzählen, sind wir bei einer ganz ordentlichen Anzahl an Bestimmungen, die eben für diese damalige Zeit im frühen 13. Jahrhundert und eben dann bis hin 14, 15, 16. Jahrhundert eigentlich die gesamte Rechtswirklichkeit der ländlichen und der ritterlichen Bevölkerung abgebildet hat. Was auffällt bei dieser Beschreibung ist, dass die Stadtrechte, also dann damit das Recht der Bürger in den Städten, nicht erfasst ist. aber durch bestimmte Wanderungsbedingungen oder Wanderungsbewegungen des Sachsenspiegels zusammen mit dem Magdeburger Recht kommt dann sogar auch noch oder etabliert sich der Sachsenspiegel dann sogar auch in manchen Stadtrechtsbestimmungen.
Wir haben in dieser Folge ja schon ausführlich gesprochen über den Verfasser des Sachsenspiegels, Eike von Rebko. Wir wissen, der wusste sehr viel über das Recht, er hatte Ahnung. Aber trotzdem, wie kam das, dass aus diesen Aufzeichnungen eines Mannes formales Recht werden konnte?
Das Spannende ist, und ich denke, an sich könnte man hier jetzt zunächst einmal einfach Eike von Rebko selber zuhören. In seiner Reimvorrede beschreibt er sein Buch, dass der Spiegel der Sachsen sei deshalb dies Buch genannt, weil mit ihm das Recht der Sachsen allgemein bekannt wird, wie durch einen Spiegel den Frauen das Antlitz, das sie erblicken. Also das ganz Entscheidende ist, er will in dieser Zeit das Gewohnheitsrecht, und zwar das ungeschriebene Gewohnheitsrecht seiner Heimat, diesen ostelbischen Raum, spiegeln, das heißt einfach beschreiben, den Zustand lesbar, erfahrbar machen, wobei natürlich das Lesen noch gar keine allgemeine Qualifikation war, so wie es von den Vorfahren überliefert ist. Ich denke, man muss da mit berücksichtigen, wir kennen ja ab dem 12. Jahrhundert die allerersten Universitäten um Rechtsschulen herum. Wir wissen, dass das mittelalterliche Kirchenrecht, das kanonische Recht allmählich eben auch durch dieses relativ effektive Gerichtssystem der Kirche praktisch an Bedeutung gewinnt. Das heißt, es geht natürlich mit dieser Verschriftlichung des einheimischen Gewohnheitsrechts darum, diesem sächsischen Recht in der Quellenlage des gelehrten, verschriftlichten Kaiser- und Kirchenrechts im Prinzip einen Platz zu sichern.
Wenn wir aber den Titel hören, Sachsenspiegel, und auch aus dem, wie Sie das beschreiben, da höre ich jetzt raus, dass der Eike von Rebko im Grunde das ja alles wirklich nur zusammengetragen hat und aufgeschrieben hat. Das wurde nicht weiter interpretiert, richtig?
Es ist eine private Rechtsaufzeichnung, und genau wie Sie es in Ihrer Frage andeuten, ist es nie durch herrschaftliche Autorität ausdrücklich in Kraft gesetzt worden. Das Interessante aber ist, und das macht den Sachsenspiegel für uns eigentlich auch als Quelle für dieses mittelalterliche sächsische Recht so wertvoll, durch die Rechtsanwendung in Gerichten und zum Beispiel auch der genossenschaftlichen Gerichtsbarkeit der Dorfgemeinschaft erlangt er große praktische Autorität. Und wir haben eben dann in dem Zusammenwirken mit diesem beschriebenen schriftlichen gelehrten Recht tatsächlich auch Glossierungen des Sachsenspiegels, also zum Beispiel die Landrechtsglosse des Johann von Buch, der dann auch dann in mittelneudeutscher Sprache zur Grundlage wird für zum Beispiel den Schwabenspiegel, der dann im ganzen süddeutschen Raum eine ähnlich weite Verbreitung hat. Und das Interessante ist, der Johann von Buch, der behauptet dann sogar noch, der Sachsenspiegel ginge auf ein Privileg Karls des Großen zurück für die Sachsen, damit eben das sächsische Recht einen gleichen Rang bekommt wie dieses gelehrte Jus Commune.
Das heißt also, das hatten Sie, glaube ich, gerade schon angedeutet, dass der Sachsenspiegel tatsächlich dann auch zum Vorbild wurde für andere Rechtsbücher.
Ja, unbedingt. Also es gibt über diese Buchsche Glosse hinaus dann zum Beispiel Stendaler Altmärkische, die Boxdorfsche Glosse 14. bis 15. Jahrhundert. Dann, was auch für die Studierenden der Rechtsgeschichte immer besonders eindrucksvoll wird, 4 Bilderhandschriften. Und auch da kann man sich die Bilder vorstellen wie Glossen, das heißt also konkrete Erklärungen, namentlich den Dresdner, die Heidelberger, Oldenburger, Wolfenbütteler, Sachsenspiegel. Und das ganz Spannende ist eben, so wie ich es Ihnen angedeutet habe, auch wenn die Stadtrechte keine Erwähnung finden im Sachsenspiegel, gibt es eben relativ bald in Stade, in Hamburg, in Bremen, also noch im 13. Jahrhundert, Rechtsaufzeichnungen der Stadtrechte, die aber Regeln aus dem Sachsenspiegel übernehmen. Also es wurde nie formal ein Gesetzbuch, aber diese private Aufzeichnung des Eike von Rebko hat durch ihre praktische Handhabbarkeit eine enorme Bedeutung und Verbreitung erfahren.
Kann man nachvollziehen, bis wann das so war? Also wie und wohin und vor allem bis wann sich der Sachsenspiegel verbreitet hat?
Also das Eindrucksvollste sind im Prinzip zwei Wanderungsbewegungen. Einmal in den Westen rein und einmal in den Osten rein. Ich habe ihn jetzt zunächst einmal ja schon angedeutet, Stade Hamburg-Bremen. Das ist jetzt für eine Süddeutsche gesehen natürlich auch nicht wirklich nach Westen. Aber ich meine damit natürlich diese Verbreitung praktisch vom Bremer Stadtrecht runter den Mittelrhein, eine Übersetzung in die kölnische Mundart. Mhm. Also wir sehen natürlich viele Wanderungsbewegungen allein schon durch Übersetzungen in einzelne deutsche Dialekte. Und dann von dieser Kölner Übersetzung, das meinte ich mit der Wanderungsbewegung nach Westen, wird dann der Sachsenspiegel auch in der Grafschaft Holland am Niederrhein nachweisbar. Und dann, was eben sehr, sehr eindrucksvoll ist, über die oberdeutsche Übersetzung, die am Ende des 13. Jahrhunderts, also 1265 und 75 in Magdeburg erscheint, haben wir einmal die Wanderungsbewegung in den Süden, weil der Übersetzer dann diese Fassung des Sachsenspiegels mitnimmt nach Augsburg. Dann wird es die Vorlage für den Augsburger Sachsenspiegel, dann Deutschen Spiegel, Schwabenspiegel. Und der Schwabenspiegel hat dann ungefähr die gleiche Popularität im Süddeutschland wie der Sachsenspiegel hier in diesem nordöstlichen Raum. Und das ist das Eindrucksvollste, gerade wenn Sie praktisch im europäischen Raum Rechtsgeschichte betreiben, zusammen mit dem Magdeburger Recht setzt dann tatsächlich eine Wanderungsbewegung des Sachsenspiegels nach Osteuropa ein.
Professor Ulrike Müßig war das. Sie ist Rechtswissenschaftlerin mit Schwerpunkt europäische Rechtsgeschichte und wir haben gesprochen über den Inhalt und über die Verbreitung des Sachsenspiegels. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Müßig.
Vielen Dank Ihnen.
Matthias, wie ging es denn mit der Rechtsprechung weiter in den einzelnen Territorien des Heiligen Römischen Reiches nach der Zeit des Sachsenspiegels?
Naja, also nach und nach bürgerte sich überall das römische Recht ein. Das bedeutete klare Abläufe und Rollenverteilungen vor Gericht. Wer klagte, musste einen Anwalt haben, der sich mit Verfahrensweisen, mit Gesetzen und natürlich auch mit vergleichbaren Fällen auskannte. Und alles musste schriftlich abgewickelt werden. Und zu einer Verurteilung war ein Geständnis eines Angeklagten notwendig. Damit waren Indizienprozesse, die wir heute noch kennen, ausgeschlossen. Aber man brauchte eben ein Geständnis.
Tja, das ist immer gut, so ein Geständnis. Aber was passierte denn, wenn ein Angeklagter kein Geständnis ablegen wollte?
Ja, da sind wir bei einem Problem. Wenn es denn nun wirklich kein Geständnis gab, dann wurde von den Richtern immer häufiger die Folter angeordnet. So wurde dann mit der Einführung des römischen Rechts auch die Anwendung der Folter vorangetrieben.
Schauergeschichten in eine Stunde History. Und wir gucken jetzt nochmal genauer auf die Rechtsprechung im Heiligen Römischen Reich nach der Zeit des Sachsenspiegels mit Professor Klaus-Peter Schröder von der Universität Heidelberg. Er arbeitet am Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft und hat eine Studie über die wichtigsten Epochen der deutschen Rechtsentwicklung publiziert. Hallo, Herr Schröder.
Einen schönen guten Tag.
Herr Schröder, wie hat sich denn das Recht in den Ländern des Heiligen Römischen Reichs denn entwickelt ab dem 13. Jahrhundert, also nach dem Erscheinen des Sachsenspiegels?
Nach dem Erscheinen des Sachsenspiegels, ja, ich gebe mir ganz kurz nochmal vorher, der Sachsenspiegel ist deswegen bedeutsam, weil er gewissermaßen das erste Rechtsbuch gewesen ist. Kein Gesetz, sondern ein Rechtsbuch, also ohne legislatorische Grundlage, der versucht hat, zumindest das geltende im Sachsengebiet herrschende Recht schriftlich niederzulegen. Das war also der ganz wichtige Moment gewesen. Entwickelt hat sich dann der Sachsenspiegel zu einem der bedeutendsten Gesetzeswerke, also unter diesen Anführungsstrichen als Rechtsbuch in Deutschland, und zwar im Rahmen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Der Sachsenspiegel selbst war eine Aufzeichnung, wie der Name schon sagt, des in Sachsen damals geltenden Rechts. Das war das sogenannte Gewohnheitsrecht gewesen. Mhm. Gewohnheitsrecht ist immer etwas unbeständig. Es wird also mündlich überliefert mit all den Mängeln, die eine mündliche Überlieferung nun einmal an sich hat. Hier ist nun durch Eike von Repko ein Buch geschaffen worden, ein Rechtsbuch, welches schriftlich Auskunft gab über das in Sachsen geltende Recht. Und das war so genial verfasst, dieses Rechtsbuch, dass es nahezu im gesamten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation Anwendung fand und weit darüber hinaus, bis in die Ukraine hinein, dann in der Gestalt des sogenannten Magdeburger Stadtrechtes, was nichts anderes ist als eine geringfügige Abwandlung des Sachsenspiegels. Und vielleicht für die heutige Zeit ganz interessant, in Kiew, von dem wir heute so viel sprechen, steht noch ein Denkmal in Erinnerung an die Einführung des Sachsenspiegels.
Ach, das ist verrückt, das habe ich noch nie gehört. Ja. Wie groß war denn, Sie haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass der Einfluss sehr groß war, aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie groß der Einfluss des römischen Rechts wirklich war auf die Rechtsprechung in den deutschen Ländern des Heiligen Römischen Reichs. Was passierte da genau?
Ja, ich habe gerade gesprochen, der Sachsenspiegel, das war deutsches Recht, sächsisches Recht gewesen. Jetzt kommt das römische Recht zum Zuge. Und zwar im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts. Man entdeckte zu der damaligen Zeit wieder des Corpus Juris Justinians ein römisches Gesetzbuch aus dem 6. Jahrhundert nach Christus, benannt nach dem Kaiser Justinian. Dieses Gesetzbuch wird nun zur Grundlage des Rechtsunterrichtes in Bologna. Es waren vornehmlich erstmal italienische Juristen, die sich damit beschäftigten, aber dann auch zunehmend im 12. und 13. Jahrhundert Deutsche. Und zwar Deutsche, die nach Italien gingen. In Deutschland gab es zu der damaligen Zeit keine Universität. Dort lernten sie das römische Recht kennen. Und sie sahen dann gleichzeitig die Überlegenheit dieses römischen Rechtes gegenüber dem Sachsenspiegel beispielsweise, insbesondere gegenüber dem gemeinen deutschen Recht. Hier in Deutschland spielte sich das dann in der Art und Weise ab, dass die deutschen Juristen mehr oder weniger eindrangen in die, beispielsweise zu den Fürstenhöfen, in die Städte. Sie übernahmen dort das Syndikat als Syndikus, beispielsweise Rechtsberater bei den Fürsten. Und sie wandten natürlich das Recht an, was sie gelernt hatten. Das war das Recht, das italienische in Italien, Bologna, das geltende römische Recht. Hier war nun der Einfluss unübersehbar gewesen. In der Art und Weise, dass das deutsche Recht mehr oder weniger zur Seite gedrängt wurde und dass das römische Recht dann die Vorherrschaft im gesamten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation übernahm. Es gab natürlich gewisse Inseln, die frei geblieben sind von diesem römischen Recht, aber die waren geringfügig gewesen. Insbesondere die Schweiz, Friesland, also das sind die Bezeichnungen von heute.
Ich würde jetzt gerne einen ganz, ganz großen zeitlichen Sprung machen und mal gucken auf das deutsche Recht nach 1848-49. Was änderte sich denn da?
Ja, nach 1849 war die deutsche Revolution eben gewesen, gescheitert. Hm. Das wissen Sie ja nicht wahr, da war also mehr oder weniger hier, wie soll ich das ausdrücken, etwas trübsinniger alles. Die Revolution scheiterte an der geringen Kooperationsbereitschaft eben dieser Fürsten. Viele Akteure waren ins Exil vertrieben worden. Sie erinnern sich vielleicht auch, dass in Frankfurt verabschiedet wurde eine deutsche Verfassung 1848-49. Mhm. Diese Verfassung, die kam nicht zum Zuge. Sie war nachher Vorbild, das wissen Sie ja alle, insbesondere für die Weimarer Reichsverfassung bis hin zu unserem Grundgesetz selbst. Sonst hat sich letztlich weniger gegeben auf dem Gebiet der Gesetzgebung. Man ging dahin über, das römische Recht, welches weiterhin galt, an der Universität zu lehren, jetzt aber auch mit eigenen Gesetzesbüchern. Es bestand also schon das allgemeine preußische Landrecht beispielsweise von 1794. Nach 1848, also gerade die Zahl, die Sie nannten, nach der Revolution, galten diese Gesetzbücher alle weiterhin. Die Revolution hat, was die Gesetze betrifft, verhältnismäßig wenig in Deutschland verändert. Es waren also praktisch nur, was ich bereits benannte, der Grundrechtskatalog der Paulskirche, aber ansonsten war zu der damaligen Zeit also praktisch nichts weiter auf dem Gebiet des Rechts vorhanden, außer, ja, man kann Strafrecht vielleicht noch das erwähnen, das preußische Strafgesetzbuch von 1859. Vielleicht ist es ja auch ganz interessant zu wissen, dass unser heutiges Strafgesetzbuch zurückreicht bis auf dieses preußische Strafgesetzbuch von 1858-59.
Sie haben ja eine Analyse geschrieben, die heißt Vom Sachsenspiegel zum Grundgesetz. Welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen diesen beiden Büchern?
Also wenn Sie so wollen, praktisch gar keinen. Zwischen diesen, der Sachsenspiegel, der hat zwar noch ein bisschen Geltung beansprucht, ich war mit Ausläufern einzelnen Staaten des Deutschen Reiches. Sie müssen sich ja vorstellen, dieses Heilige Römische Reich deutscher Nation bestand bis 1806. Und Sie werden es jetzt nicht für möglich halten, das waren 1100 Teilstaaten gewesen, in denen jede jemals ein eigenes Recht galt. Die Grundlage aber des gesamten Rechts war eben das römische Recht gewesen. Was fortgegalten hat, das war eben dieses römische Recht in der Ausformung durch die Juristen vom 13. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert hinein. Ansonsten keine Verbindung mehr. 1848-49, es galt praktisch nichts weiter mehr. Mhm. Überlebt, also Sie haben ja auch danach gefragt, welche Rechtsnormen diese Zeit noch überlebt haben. Da müssen wir aber ein bisschen noch weiter nach vorne schreiten. Ich war, das war eben am 01.01.1900. Dort wurde dann das bürgerliche Gesetzbuch, von dem wir heute noch leben, verkündet, trat in Kraft und Sie wissen, es gilt bis heute. Ja. Und dieses bürgerliche Gesetzbuch ist nahezu reines römisches Recht, nichts anderes. vom Sachsenspiegel, also von dem wir anfangs gesprochen haben, ist in unserem Gesetzeswerk, also diesem bürgerlichen Gesetzbuch, rein gar nichts mehr vorhanden.
Welche Bedeutung hat denn der Sachsenspiegel dann trotzdem heute noch? Warum reden wir noch über den?
Was ich am Anfang eben sagte, es ist das erste große Rechtsbuch eben gewesen. Mhm. Noch einmal zu betonen, es ist kein Gesetzeswerk, sondern es war die Schöpfung eines einzelnen Mannes, das war der Eike von Repgow gewesen. Er hat eben das Recht seinerzeit aufgezeichnet und dieses galt mit Beschränkungen. Ich sagte ja, es wurde überlagert vom römischen Recht, aber letztlich in Teilstaaten bis zum 01.01.1900. Wenn Sie danach fragen, was es heute bringt, praktisch gar nichts mehr. Es gibt noch einzelne Entscheidungen, also ganz konkret vom Reichsgericht aus dem Jahre 1932, wo noch einmal rekurriert wird auf diesen Sachsenspiegel selbst. Aber das ist eine der ganz wenigen Entscheidungen. Es gibt noch eine kleine, die hatte ich mir gerade noch herausgesucht, von Lübeck, einem Gericht, lübisches Gericht, welches im Bereich des Schatzfundes nochmal rekurriert auf einzelne Regelungen des Sachsenspiegels zu einem Schatzfund. Aber ansonsten ist von diesem Sachsenspiegel praktisch nichts mehr vorhanden als die Erinnerung an ein großes Rechtsbuch, welches Rechtssicherheit in dem so vielfältig zersplitterten Deutschen Reich bot.
Professor Klaus-Peter Schröder war das von der Universität Heidelberg vom Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft. Herzlichen Dank, Herr Schröder.
Bitte, bitte, bitte. Auf Wiederhören dann.
Matthias, an diesen verschiedenen Phasen der Rechtsgeschichte, da kann man ja sehen, wie sehr sich das Rechtsempfinden und auch diese ganze Juristerei verändert hat. Heute scheint das manchmal ein bisschen starr zu sein, oder was sagst du?
Ja, also diesen Eindruck, den kann man manchmal durchaus haben, aber ich glaube, der Schein trügt. Eine Rechtsordnung ist ja an die Meinung der Menschen gebunden, die damit leben. Wenn sich also die mehrheitliche Auffassung in einer Gesellschaft ändert, dann ändert sich meistens auch das Recht. Manchmal allerdings, das ist so, dauert es ein wenig und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil dann Veränderungen noch einmal überdacht und auch diskutiert werden können. Zum Beispiel bei der Frage des Schwangerschaftsabbruchs oder bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. Also Gesetze und Rechtsprechung sind ein Spiegel der Gesellschaften, für die sie gelten. Und insofern natürlich ein wirklich interessantes Feld für alle Historiker dieser Welt.
Das war eine Stunde History über das wichtigste Rechtsbuch des Mittelalters, den Sachsenspiegel. Und in der nächsten Woche, da gucken wir mal wieder in die deutlich jüngere Geschichte, an die viele von euch sich, alle möchte ich sagen, sicherlich noch gut erinnern können. Am 11.03.2020 wurde Corona zur Pandemie erklärt. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.